Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Freitagnachmittag, der Viertelfinaltag bei den Männern und der Halbfinaltag bei den Frauen. Das ist eine Zeit für ein kleines Zwischenfazit hier von der Challenger Corner. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Andreas Thies. An meiner Seite, hier dann auch mal Person zu Person, der Macher von TennistourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Moin Andreas.
Florian, du bist hier eigentlich dann auch immer die ganze Woche zum Arbeiten und du bist nicht nur als Reporter hier für TennistourTalk.com.
Ist das keine Arbeit? Muss ich gleich einhaken?
Du bist hier nicht einfach nur so für lau, sondern machst auch so ein bisschen Arbeit. Wie ist dein Eindruck jetzt von den ersten 6-7 Tagen? Wir steuern aufs Finalwochenende zu.
Eigentlich sehr gut. Ich glaube, wir haben sehr cooles Tennis gesehen. Das ist schon mal das sehr, sehr Positive. Das Einzige, was leider in diesem Jahr nicht so ganz mitspielt, ist das Wetter. Es ist doch relativ kühl, selbst für Hamburger Verhältnisse im Juli. Also das Turnier kennt ja auch andere Facetten, als es vielleicht noch im April und so stattgefunden hat. Aber ja, davon abgesehen, finde ich, ist das bisher eine sehr gelungene Geschichte hier. Gerade im Männerfeld würde ich sagen, sehr attraktiv mit Kasper Ruud, mit Andrei Rublev, Alexander Zverev, Lorenzo Musetti, also wirklich Top 4, wirklich richtig stark besetzt. Und bei den Mädels gab es ja jetzt auch einen richtig guten Run von dem Hometown Hero hier. Also dementsprechend, glaube ich, kann man da sehr, sehr ein positives Fazit bis jetzt auf jeden Fall ziehen.
Noumanoa Akogue hat hier das Finale erreicht und während wir gerade aufnehmen, findet das Viertelfinale von Alexander Zverev statt. Daniel Altmaier hat gerade das Viertelfinale verloren. Wir sprechen in einer neuen Ausgabe von Chip and Charge am Montag darüber. Da gibt es dann den ganz großen Rückblick dann auf dieses Turnier, auf beide Turniere, auf das WTA und auf das ATP-Turnier. Aber wir wollen hier, weil wir hier bei der Challenger Corner sind, noch ein bisschen darüber sprechen, was denn so die Spieler gemacht haben, die ja in den letzten Jahren immer auf den Challengern unterwegs waren, die wir über die Challenger kennen. Und da hast du dann ja auch zwischendurch ein paar Interviews geführt, beziehungsweise wir waren dann auch in den Pressekonferenzen zusammen. Und über einen Spieler möchte ich gerne sprechen, der auch vorhin gerade das Halbfinale erreicht hat, gegen Daniel Altmaier gewonnen hat, Zhijian Zhang. Und der ist vielleicht noch nicht jedem ein Begriff. Aber was wir sagen können, ist, dass er, glaube ich, gekommen ist, um zu bleiben, dass er ein sehr, sehr attraktives Tennis spielt und dass er, wie sagte Andrea Petkovic, das eine Superstar-Aura hat.
Ja, sie hat im Vorfeld so ihre Dark Horses für dieses Turnier genannt und da nannte sie neben Arthur Fies eben auch Zhijian Zhang. Und ja, wenn man ihn hier sieht, dann glaube ich, kann man das auch sehr gut nachvollziehen, warum sie das getan hat. Er ist ein Spieler, der glaube ich nicht so den Prototypen wahrscheinlich vielleicht eines chinesischen ATP-Spielers vielleicht verkörpert. Er ist sehr, sehr groß, er hat unglaubliches, kraftvolles Spiel.
Philipp und ich haben ihn immer Kraftmeier genannt.
Okay, ja, es gab hier auch ein ganz nettes Fotoshooting mit ihm. Da hat man ihn bei einem der Stände auf der Turnieranlage vor einem offenen Kühlschrank platziert und er hatte also hier seine Arme auch weit ausgeweitet.
Er selber ist ein Kühlschrank.
Ja, und man hat quasi seine gesamte Spannweite auch dadurch sehen können. Gibt es ein richtig tolles Foto davon. Ja, und das hat so ein bisschen gezeigt, wie er eben auch auf dem Platz auftritt. Und ich glaube, das ist doch schon etwas, was auch so diesen modernen Spielertypen ja auch verkörpert. Mhm. Ja, also er ist groß, er ist, spielt kräftig, aber er ist natürlich eben auch wieselflink auf dem Platz, kann man eigentlich sagen. Ja, und das ist natürlich eine Mixtur, das ist ein richtig gutes Paket, womit man auf der ATP-Tour richtig erfolgreich sein kann, so muss ich sagen.
Du hattest vor dem Turnier die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen und diese 5-Minuten-Interview, die lohnen sich, weil you heard him here first, können wir dann auch in diesem Fall sagen, das machen wir uns bei der Challenger Corner ja immer so ein bisschen zunutze. Und das Interview mit Zhijian Zhang, das hört ihr jetzt.
Yeah, first of all, welcome to Hamburg again. Yes. I think it's the second time here. Yes. What's the experience again?
What is experience?
Yeah.
Rain.
Okay.
I remember last time at 21 came here, first day practice was even harder than today. It was huge. And well, I think I do know a little bit, how to say, the place here, the court and the balls. Mm-hmm. So it might help a little bit.
Okay. Is it kind of a situation that you like? Is it good for you, the conditions?
Well, yes, because the conditions, I feel quite comfortable here. Mm-hmm. For example, the court are, for me, I like the speed of the court.
Okay.
And here's not altitude as well.
Okay.
Altitude, sometimes I play good, sometimes it will be bad, but on the flat one I play most of the time, okay.
the average. And also, how to say, the hotel are pretty good. I like the hotel all the time.
Talking about your preferences, I think you had a couple of great results on clay. Is it your favorite surface?
I cannot say my favorite surface, but the most result I'm making on clay, you know?
Yeah.
I mean, I'm always saying, like, I don't really like a clay, but in the end of the year, clay is most the point I made. So, I mean, I'll try to be more like it, but I will come to clay court for sure.
And you also had some crazy matches this year. For example, in Madrid, playing against Fritz and all the tie breaks. When did you develop your mental strength?
Well, it's tough to say that, because in that moment, nothing you can do that much, because everyone is very good player.
Mm-hmm.
And most of the time, you know, I'm always losing the first set in Madrid. I was like losing the first set and come back 2 set by the tie break.
Yeah.
It just, you know, I just try to play the matches longer and then just trying to hold on the series game and go keep the matches going. So in the end, you will have a chance, because, well, when you push that moment, everyone will be a little bit shaken. So there is a chance. But if you go losing the series game too fast, they won't have any pressure, so they're going to destroy you. So I just try to put the match as long as I can.
And maybe can you tell us a bit about tennis in China in general, because you already broke a lot of records for the men's tennis in China, and there are also a couple of other guys coming up. Are you friends with them? Is there a kind of support between the players?
Well, yes, I mean we have a Wei Bing Mei and then Shang.
Yeah,
that's the first part, and we all of three we know each other pretty well. And then we are friendly outside, on court, maybe not, opposite side of court, maybe not, but,
okay.
I mean, when you play the match, I mean, but but outside we're friendly, and also, we're also like a couple of guys, like a little bit far away, like around 500, 600, we also know them, because they cannot travel during the COVID season. I mean, we have a tough situation in the COVID moment. And now they are trying to come back again, because they tried to play some future, because we have some futures in China or some tournaments in nearby Asia. They can try to play a little bit more, so hopefully they can come up soon.
Really. And the tour will be back in China, so I think that will be a great thing for you. Are you looking forward to it, right?
Looking for 3 years already.
Yeah.
And I mean, this year, the Shanghai Master, I'm going to play there in hometown. Even I don't have too many good results there. Didn't win a match, win a set. But still, I would love to play in front of my home. Yes.
Yeah. And you also won a couple of challenges, but won them, I think, two on home soil, and another one in Cordenons in Italy. How would you describe the differences between challenger events in China or Asia and in Europe?
Europe, most of the time, you know, the challenger, that's clay court in Europe, most of the time, and everyone's really, really good on clay court. And then, sorry, in Asia, in China, most of the time are hard court. There's only 2 weeks, that's challengers, that's clay court in altitude, but most of the time are hard court. We don't have too many clay courts, so that's two different way to play, because in China you play those guys from Japan, Korea, maybe some guys from outside, or European, maybe South American, but only a couple of them. So most of the guys are playing hard court from Asia. But clay court in European side is like everyone's playing clay court really good, because and you know, in Europe tennis, I think it's more clay court than hard court for sure. So it's just two different types to play.
And in Hamburg you will face a qualifier in the first round. What can we expect from you here this week?
I'm sorry to say that. Sometimes I'm pretty native. Like, for example, last week I lost the qualifier like already. But he's in semifinal already. But whatever. So, I mean, always good to better than play the first 2 seeds. Yeah, so sometimes. So, I mean, every week are different. And I hope I can make something here. Okay. Let's start from here, be a little bit positive.
Okay.
I have a question.
Zhizhenzhang, auf jeden Fall ein Spieler, auf den wir achten sollten. Er führt so ein bisschen die Reihe und die Riege der jungen chinesischen Profis an. Wu Yibing ist noch mit dazu zu nennen. Jerry Shang ist noch mit dazu zu rechnen. Und die drei versuchen jetzt im Moment so auf der Tour ihre Marke halt zu hinterlassen. Und was Zhizhenzhang dann auch in der Pressekonferenz sagte nach dem Viertelfinale, das letzte Jahr hätte er komplett außerhalb Chinas verbracht. Und er sei jetzt froh, dass er überhaupt mal zwischendurch wieder nach China zurückkehren konnte. Es war ja auch für Spieler wie ihn nicht ganz einfach mal ein Jahr lang von zu Hause weg zu sein. Mhm.
Ja, gut, es gibt natürlich einige. Also wenn du auch die südamerikanischen Spieler ja anschaust, die haben oft eben eine Base in Europa, wo sie dann mehr oder weniger eigentlich mit Ausnahme dieses Clay Court Swings, der dann in Südamerika stattfindet, dort eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit spielen. Und ich denke, bei den asiatischen Spielern ist das natürlich ähnlich, die richtig erfolgreich sind. Die eben haben natürlich diesen Asian Hard Court Swing, den sie spielen in der Regel. Der ist gut, der ist jetzt weggefallen, aber de facto sind es ja eigentlich auch nur, was sind es, 4 Wochen oder irgendwas, wo sie dort spielen. Also das heißt, man baut sich ja irgendwo eine Base auf, und er hat das auch gerade in seiner PK jetzt gerade nochmal erzählt, er trainiert da gerne auch mal in Kroatien, und das ist ja dann auch relativ normal. Er gehört ja auch zu denen, die sich mehr oder weniger auf die Sandplätze auch spezialisieren, was ja auch sehr ungewöhnlich ist, oder eben auch versucht, auch auf diesem Terrain richtig gut zu werden. Und also ich glaube, das sehe ich jetzt weniger als ein Problem an. Ich glaube, das ist so ein Tennis-Profi-Eigenschaft, die viele, oder dieses Problem, was eben viele teilen. Und ich glaube, das kann er ganz gut wegstecken. Aber natürlich freut man sich auch mal, vor heimischer Kulisse zu spielen. Also wir sind ja im Roten Baum, wir haben ja die deutschen Spieler, die vor 9000 Zuschauern agieren und wo sie natürlich auch richtig gepusht werden. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn das nicht quasi mit dabei ist. Ne? Und das fehlt dann schon ein bisschen, muss man ganz klar sagen.
Kommen wir zu den Spielern, die in dieser Woche vor allen Dingen aus Deutschland dabei waren, die ausgeschieden sind und die wir ja so ein bisschen von den Challengern aus den letzten Jahren kennen. Und allen voran ist es ein bisschen Daniel Altmaier. Daniel Altmaier hat jetzt hier das Viertelfinale erreicht. Er hat es kurz nachdem oder bevor wir aufgenommen haben, hat er das Match verloren gegen Zhizhenzhang und steht jetzt allerdings wahrscheinlich nächste Woche zum ersten Mal in Top 50. So schnell sehen wir nicht mehr auf den Challengern zurück.
Da bin ich jetzt wieder vorsichtig, aber ich sage jetzt erstmal natürlich ja, weil er hat ja zu den Spielern gehört, die trotz auch seines Rankings, wo es ihm mal teilweise auch möglich gewesen wäre, ATP-Turniere zu spielen, es oft bevorzugt hat, noch Challenger-Turniere zu spielen.
Aber innerhalb der Top 50 ist das nicht mehr so leicht.
Das ist natürlich richtig. Aber das fand ich so einen interessanten Ansatz. Mhm. Ne? Und das hat ihn vielleicht so ein bisschen unterschieden von anderen Spielern, die dann natürlich versuchen, auch Quali, ATP und so weiter zu spielen. Und er also gesagt hat, so den, ja, wie soll man sagen, vielleicht ein bisschen bodenständigeren Ansatz gesucht hat und eben dann eben auch das eine oder andere Challenger-Turnier gewonnen hat und was ihm dann am Ende dann auch geholfen hat.
Und wir hören mal rein, was er denn gesagt hat und was er als einen seiner wichtigsten Turniersiege überhaupt gesehen hat, und das hören wir jetzt hier gerade.
Ja, Glückwunsch. Jetzt hast du ja nicht nur auf der großen Ebene gespielt diese Saison, du hast auch 4 Challenger-Events gespielt. Kannst du vielleicht nochmal sagen, wie wichtig es auch war, diese Turnierserie zu spielen und dann eben auch auf der größeren ATP-Ebene bestehen zu können?
Ich muss fast sagen, der Sieg in Sarasota, der 125er nach Houston, war einer der wichtigsten Turniersiege in meiner Karriere. Also da, so würde ich das auch stehen lassen. Die Challenger Tour macht einen sehr ready für die Tour, was kommt, und diesen Struggle, den man ab und zu hat auf der Challenger Tour, sich da beweisen zu müssen, weil die Tour kann man nicht überspringen mit einem Ergebnis auf der ATP-Level, und deshalb war das für mich sehr, sehr wichtig nach Houston, nach wirklich ein paar Wochen, die mir sehr wehgetan haben, ein Turnier zu gewinnen, hat man dann auch an meinen Ergebnissen gesehen, den Sprung habe ich mitgenommen.
Ist ja, muss ja Wasser auf deine Mühlen sein, dass jemand sagt, der Challenger-Titel in Sarasota war der wichtigste meiner Karriere.
Ja, er hat sogar im Vorfeld auf dem On-Court-Interview sogar noch eine richtige Lanze für die Challenger-Tour gebrochen, muss man sagen. Das hat er dann jetzt in der Pressekonferenz auf Deutsch gar nicht mehr wiederholt. Er hat es auf Englisch gesagt gehabt, und er hat gesagt, naja, also diese Turnierserie ist so wichtig, weil sie inzwischen eigentlich auch vor allem die größeren Turniere eigentlich ATP-Standard haben, die Leistungsdichte enorm ist und es wahnsinnig schwer ist, sich dort eben zu behaupten. Und die das schaffen, die sind dann auch bestmöglichst vorbereitet für die ATP-Tour und für die größere Bühne, wenn man so will. Und er hat auch einen Vergleich gezogen und hat gesagt, er hat sich mit Christopher Eubanks unterhalten und hat also gemeint, die haben auch über genau dieses Thema gesprochen gehabt. Und dann hat er diesen Run in Mallorca. Und ja, da siehst du, was dann daraus eben werden kann und wie erfolgreich man sein kann. Und er ist der festen Überzeugung, dass noch viele aus dieser Challenger-Tour eben herausstechen werden und dann auch für die ein oder anderen Furore hier dann sorgen werden.
Wir müssen ja sagen, auch Tsitsipas hat Challenger gespielt, auch Zverev hat Challenger gespielt, auch Carlos Alcaraz hat Challenger gespielt, dieses lustige Turnier damals in Murcia, wo er gegen Rudi Modica damals gespielt hat, mit glaube ich 16 oder so. Die sind ja alle über die Challenger-Tour gekommen, aber die einen warten ein bisschen länger, die anderen warten oder sind sofort dabei, weil wir haben solche Generationentalente halt nicht so häufig. Und das ist halt eine wirklich interessante Geschichte, die wir dort erleben. Chris Eubanks ist das beste Beispiel, Daniel Altmaier jetzt auch hier, dass diese Tour inzwischen eine derartige Leistungsdichte hat und dass wir ja sehr viele Challenger in diesem Jahr erleben, wo dann auch Spieler mit Ranking 250 oder fast 300 dann auch ins Hauptfeld kommen und wo es dann wirklich ein Hauen und Stechen gibt und dass das dass die Rangliste nicht unbedingt immer die Klasse des Spielers dann widerspiegelt.
Ja, wir hatten ja diese Fabian Marojan-Geschichte, was das bestmöglichst illustriert, wenn man so will, was so ein Spieler im Leisten zu imstande zu leisten ist, wenn er dann eben auch mal wirklich einen richtig, richtig guten Tag hat. Das ist natürlich auch nicht immer Standard, sondern es geht darum, das eben Woche zu Woche dann auch wieder auf den Platz zu bringen. Das ist natürlich der Hauptpunkt. Und ja, ich glaube, das ist der große Unterschied, ne? Also diejenigen Spieler, die am Ende die Konstanz dann tatsächlich auch bringen können. Das sind die, die sich dann auch langfristig auf Tour-Level-Ebene dann auch behaupten können. Und aber ich finde das sehr interessant, weil es tatsächlich schon zeigt, dass das auch jemand auch wirklich, ja, es war schon wirklich eine Art Plädoyer, es war wirklich eine Würdigung und er hat eben in dem Fall auch nochmal gesagt, dass er also auch hofft, dass das sich weiter so entwickeln wird und dass es auch eine größere Beachtung für diese Tour eben geben soll. Und ja, ist dann natürlich eben auch ein Vorteil, gilt ja auch für unsere Hörer. Dann hat man den einen oder anderen Spieler dann im Vorfeld vielleicht auch schon mal etwas genauer unter die Lupe genommen, bevor sie dann eben tatsächlich dann auch bei dem Grand Slam Turnier dann in die tieferen Runden dann eindringen werden.
Daniel Altmaier hat man vorher schon gehört, bevor man ihn hier bei der Challenger Corner gehört hat. Auch Jannik Hanfmann hat man sicherlich vorher schon mal gehört, auch wenn wir ihn relativ zu Beginn nach der Pandemie dann damals im Interview hatten. Jannik Hanfmann hat eine herausragende Saison bislang gespielt. Er ist Top 50 im Race, er ist Top 50 in der Weltrangliste und das jenseits der 30. Und auch er ist ja wirklich ein Late Bloomer, wie man so schön sagt.
Ist das übrigens ein neues Wort? Ich habe das vorhin gerade gelernt. Also sagt man das jetzt auch im Deutschen so als
Late Bloomer? Nee, Spätstarter sagt man, glaube ich. Ja, ich wollte es nur, weil ich es in der Pressekonferenz vorhin gehört habe. Habe ich gedacht, jetzt kann ich es jetzt auch nochmal bringen. Nee, er ist ein Spätstarter und er hat lange gebraucht, um überhaupt erstmal in die Top 100 zu kommen. Dann fiel er wieder raus und dann dieses Jahr auf einmal ist komplett durch die Decke gegangen und diese Riesenerfolge, wie zum Beispiel in Rom, die er dann hat und ist auch ja mit einem Selbstbewusstsein inzwischen ausgestattet, Jannik Hanfmann, der nicht mehr so ein bisschen so an dir vorbeischleicht, sondern der ja wirklich mit Brust raus dann über die Plätze geht. Das ist ja schon ein bisschen auch ein anderer Spieler geworden.
Ja, was er mit seiner Statur auch sein kann, das kommt da noch mit dazu. Ja, das sind zwei Sachen mit drin, weil jetzt auch gerade nochmal PK, so wir gerade aus einer PK dann auch kamen, hat irgendeiner gesagt, ja, mit deinen 26 Jahren gehörst auch schon zu den älteren Spielern so ungefähr, so war das sinngemäß, was dein Kollege hier auch mal gesagt hat, wo wir ja auch immer dieses Phänomen haben, dass sehr viele Spieler genau in diesem Alter, Ende 20, teilweise Anfang 30, anfangen, ihr tatsächlich bestes Tennis abzurufen und dann plötzlich auf einem Career High stehen. Ähnliches bei Hanfmann. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie er in München seinen ersten Toursieg eigentlich feiern konnte, relativ schüchtern auf die PK kam. Das war seine erste große Pressekonferenz, die er damals gehalten hat. Und ja, ich sehe das ähnlich. Er tritt heute anders auf, das stimmt schon und das muss man auch, weil man muss ja auch diese Attitüde vor allem auf den Platz bringen. Ne? Also wenn du da auch noch mit einem sinkenden Kopf da einherläufst und das gibt ja so dieses Gefühl dem Gegner, dass dann auch immer überlegen zu sein. Ne? Ich muss immer an Toni Nadal denken, der hat Rafa Nadal immer gesagt, du brauchst immer einen positiven Gesichtsausdruck, du musst immer an dich glauben, das musst du auch teils dann deinem Gegner eben auch zeigen. Und so gesehen ist das natürlich ganz, ganz wichtig und glaube ich auch ein Baustein, was dazu führt, dass er heute eben diese tolle Saison eben auch spielen kann. Und deshalb ist es ihm auch nur zu gönnen, weil außerhalb des Platzes ist er weiterhin ein sehr, sehr sympathischer und sehr, sehr umgänglicher Typ.
Absolut. Aber in der Pressekonferenz wurde er dann auch gefragt, wie er dann mit diesem Druck umgeht, dass er jetzt dann auch ab dem nächsten Jahr dann auch Punkte zu verteidigen hat und das nicht wenig. Und das ist seine Antwort darauf.
Der Druck auf mich? Ja, klar. Also ich merke natürlich schon, dass auch mich Leute irgendwie mehr darauf ansprechen, wie es so läuft und dass man vielleicht auch als Fan mehr von mir jetzt erhofft, als Top-50-Spieler, was auch immer. Aber ja, das ist natürlich auch ein Nebenprodukt von dem, wie es jetzt auch gelaufen ist. Es ist auch schön, dass es so passiert. Im Endeffekt bin ich trotzdem derjenige, der immer am meisten von mir erwartet. Und deswegen ja, war schon ein bisschen Nervosität da, heute auf den Platz zu gehen. Aber ja, mein Spiel ist da und das Selbstbewusstsein kommt dann auch durch. Und ja, ich fühle mich gut und deswegen jedes weitere Match gibt mir da auch noch mehr Kraft.
Dazu gab es dann eine Frage von dir, die dir sehr persönlich sehr wichtig war. Und die hören wir jetzt dann auch nochmal.
Du bist viel unterwegs, noch kurz eine andere Sache, aber es gab vor kurzem ein Gastheimspiel in Karlsruhe. Ja. Kannst du mal kurz erzählen, wie das dazu kam und ja, wie die Erfahrung dort war?
Ja, erstmal war es so, dass das eigentlich in meinem Turnierkalender war, letztes Jahr noch, ne, wo wir drüber geredet haben. Turnierdirektor und ich kennen uns natürlich schon einige Jahre und ich habe mich dann gefreut, dass sie dann auf die Herrentour gehen wollten. Wir haben ja immer ein WTA-Turnier ausgerichtet. Ja, und dann erstmal war es eben so, dass ich als Turnierbotschafter fungieren sollte, aber eben zu dem Zeitpunkt noch mit meinem Ranking auch so gedacht habe, okay, wenn es klappt, also wenn ich jetzt keine gute Wimbledon-Quali spiele, dann würde ich spielen, das Turnier. Ja, dann hat sich einiges verändert und dann haben wir eben über einen Showkampf geredet und auch dann eben, wenn es Wimbledon-Hauptfeld nicht so gut hinhaut, von daher, ja, habe ich mich dann auch irgendwie schnell das abschließen können, auch mich auf den Showkampf gefreut. Erstmal mit Dominik Köpfer, der war dann leider verletzt, aber dann hat sich mit Philipp Florig noch jemand gefunden, der auch das richtig gut gemacht hat, finde ich. Ja, war hoch emotional. Also das war ein heißer Tag und dann mit den ganzen Leuten, die da waren und das Match war dann auch echt gut. Also es war ein wirklich super Tag, finde ich. Und ja, da bin ich groß geworden in dem Verein, als Balkin auch da fungiert, von meinem jetzigen Trainer sogar auch. Ja, deswegen wunderschöner Tag, muss ich sagen. Viele, viele vertraute Gesichter gesehen und dann auch irgendwie so dieses Event da so ja, auszurichten als der Hauptprotagonist. Das war dann irgendwie auch ein surreales Gefühl, aber sehr, sehr schönes Gefühl.
Ja, ja, die Rückkehr nach Karlsruhe, da ist selbst Janne Kampfmann dann nochmal emotional geworden.
Ja, das war ganz nett, weil ich habe ein kleines Video von ihm gesehen, dass er anscheinend am Airport in Stansted oder auf jeden Fall auf einem Londoner Airport gedreht hat, kurz vor seinem Abflug, wo quasi beim Boarding schon Karlsruhe drauf stand und hat diese Videogrüße quasi in seine Heimat geschickt und mit Ankündigung dann bei diesen Karlsruhe Challenger anzutreten, dieses Showmatch zu spielen. Und ja, ich glaube, es hat ihm vor allem besonders viel Spaß gemacht, auch mal wirklich zu Hause zu spielen. Wir haben gerade bei Chang über Heimvorteil und Heimturnier gesprochen. Aber die Frage ist ja, wo ist ja auch zu Hause? Ne? Und gerade in China ist das wahrscheinlich noch mal extremer als in Deutschland. Aber auch dort ist ja ein Unterschied. Spiele ich als Karlsruher in Hamburg oder spiele ich eben tatsächlich vor Friends and Family bei deinem Heimatverein? Ja. Und ich glaube, das war schon noch mal eine ganz, ganz besondere lokale Note, die er damit reinbekommen hat. Und da ist, glaube ich, bei ihm vor allem so ein kleines Lächeln in die Augen reingekommen.
Wir haben im Moment sehr viele Spieler, die wirklich auf einem absoluten Karrierehoch sind. Wir haben über Altmaier gesprochen, natürlich Jan-Lennard Struff, der im Moment noch verletzt ist. Dominik Köpfer ist wieder zurück im Welttennis drin. Ein Spieler, der ja so ein bisschen noch außen vor ist, aber der alles versucht, um wirklich weiter nach vorne zu kommen, das ist Maximilian Marterer. Der hat hier im Achtelfinale gegen Alexander Zverev verloren, steht jetzt im Moment auf Platz 130 in der Weltrangliste und versucht sich jetzt so langsam wieder an die Top 100 ranzupirschen. Er hatte gute Ergebnisse, vor allen Dingen dann ja auch in Wimbledon, wo er gut gespielt hat etc. Mhm. Das könnte so ein bisschen der Nächste sein, der ja eigentlich gehört er ja in die Top 100, ist jedenfalls meine Auffassung mit seinem Spiel, mit seinem Linkshänderspiel.
Ja, und auch er gehört ja so in diese Generation, ne, rein alterstechnisch, und er gehört ja auch zu den südländischen Vertretern, ähnlich Hanfmann, zwar in Karlsruhe ja geboren, aber hat ja sehr, sehr lange dann eben auch in München an der Tennisbase trainiert und dort gewesen. Also das heißt, die kennen sich natürlich auch sehr gut, und ich glaube, das ist dann auch schon unter den Spielern ja auch immer wieder der Effekt, dass wenn man dann merkt, aha, da ist einer, mit dem habe ich ich eigentlich immer ganz gut mithalten können. Und der schafft es jetzt plötzlich mal in die Top 50 reinzukommen. Naja, was fehlt mir? Oder beziehungsweise eigentlich kann ich das auch, weil ich bin ja ein ebenso guter Spieler. Und deshalb, glaube ich, ist das schon ein Anreiz für ihn. Die Ergebnisse waren zeitweise durchwachsen. Mhm. Das hat er eben auch selber so feststellen dürfen. Und deshalb war jetzt, glaube ich, nochmal eine Initialzündung, dieses Challenger-Turnier in Amersfoort zu gewinnen.
Genau, und da hören wir mal rein in die Pressekonferenz, was er nämlich über das Turnier in Amersfoort gesagt hat. Dann darüber, dass er innerhalb von 3 Tagen gegen Rudi Mollecker zweimal antreten musste, in Amersfoort im Halbfinale und dann hier in Hamburg in der ersten Runde und dann insgesamt über sein Turnierjahr, weil da erzählt er auch so ein bisschen, wie das Jahr bislang gelaufen ist und das ist gar nicht gut gelaufen für ihn bislang. Und da hören wir jetzt noch rein.
Erstmal nochmal Glückwunsch zum Titel in Amersfoort. Kannst du vielleicht nochmal kurz ein bisschen erklären, bei dem Turnier, wie das gelaufen ist? Du hast ja Rudi auch dort schon bereits im Halbfinale gespielt und wie wichtig vielleicht jetzt eben auch der Titelgewinn war im Punkte Selbstvertrauen, weil lag ja auch schon ein bisschen her.
Ja, also im Tennis ist halt so, dass du nicht so häufig die Turniere gewinnst. Es kann nur einer immer sein und ich glaube, bei mir war es das letzte Mal Ende 2020 der Fall. Insofern hat sie sehr gut angefühlt. Ganz lustige Geschichte war, dass wir unser Halbfinale gegen Rudi bei 3-3 unterbrechen mussten wegen Regen. Und zu der Zeit ist das Draw in Hamburg rausgekommen und dann haben wir gegenseitig erfahren voneinander, dass wir am Dienstag schon wieder gegeneinander spielen sollen. Das war etwas kurios. Aber ja, aus dem Titel, um dann auf die Anfrage zurückzukommen, man nimmt natürlich sehr viel Selbstvertrauen mit. Ich glaube, es ist wichtig, einfach auch zu sehen, was funktioniert gerade gut, warum haben Gegner Schwierigkeiten mit meinem Spiel. Und ich bin eigentlich sehr froh, dass ich das heute auch sehr gut umsetzen konnte, gerade gegen Ende des Matches.
Gegen Rudi läuft es auch immer allgemein recht gut. Ich glaube, zwar ist der dritte Erfolg gegen ihn. Ist das... Was liegt dir vielleicht auch an dem Spiel oder kann man das gar nicht so sagen?
Ich kann es gar nicht so sagen. Ich finde, er hat sehr gute Waffen, eine sehr, sehr solide Rückhand, aber ich habe es eigentlich immer ganz gut geschafft, das Spiel so ein bisschen in ein paar engen Situationen eher an mich zu reißen und dass er so ein bisschen in der Defensive war und dann hatte ich das Gefühl, ich übernehme gerade ganz gut und aktuell habe ich eben auch dieses Selbstverständnis dann auch da mutig zu spielen in den engen Situationen und das werde ich auch morgen wieder direkt versuchen.
Vielleicht noch einmal kurz, du hast gesagt, jetzt die Motivation und das Selbstvertrauen auch wieder da. Kann man auch sagen, dass Wimbledon vielleicht so ein Turning Point für dich war, wo es wieder Klick gemacht hat, auch ergebnistechnisch?
Ja, ich muss sagen, es ist, ich weiß auch nicht immer, woher vielleicht dann so gute Ergebnisse dann auf einmal kommen. Ich hatte davor echt ein bisschen Probleme körperlich, habe ein paar Monate auch echt mit Schmerzen spielen müssen, war nicht gerade happy mit dem, wie die Saison bislang verlaufen ist. Und schön zu sehen, wie schnell einfach auch diesen negativen Beigeschmack das Ganze hatte, wie schnell sich das verändern kann und jetzt wirklich in den letzten, 3-4 Wochen komplett geschiftet ist.
Was war das für eine Verletzung?
Ich hatte immer wieder Probleme am Oberschenkelansatz, am rechten Knie. Das ist eine Verletzung, die ich schon aus 2019 kannte, da war es aber die linke Seite. Und ich bin sehr froh, dass ich das jetzt, glaube ich, hinter mir gelassen habe. Und man merkt auch, dass ich mich jetzt wieder ein bisschen ticken spitziger am Platz bewegen kann und kommt mir aktuell sehr gut zugute natürlich.
Dass er wirklich eine lange Zeit auch mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte, das habe ich da Anfang des Jahres gesehen, als ich bei den Australian Open war. Da hatte er in der ersten Runde aufgeben müssen gegen Jannik Hanfmann in der ersten Quali-Runde. Da ist er nie so richtig drüber hinausgekommen. Und man hat das Gefühl, er ist so seit 6-8 Wochen ist er jetzt so ein bisschen schmerzfrei.
Das ist ja sowieso eine Situation, die man prinzipiell immer beachten muss. Und ich glaube, also mir geht es auf jeden Fall so und ich glaube, Andreas auch, ich weiß, du schaust 360 Sportarten am Tag, aber ich glaube, selbst bei dir ist dann irgendwo der Überblick dann vielleicht auch limitiert. Du kannst nicht immer natürlich schauen, wer hat welche Wehwehchen und das ist natürlich ganz, ganz schwer immer nachzuvollziehen. Deshalb ist es auch immer ganz wichtig, sag ich mal, so ein Update zu bekommen von den Spielern, ne? Und dann auch mal nachzufragen, was war da eigentlich los. Und deshalb ist das die grundsätzliche Voraussetzung ja für jeden Tennisspieler, für jeden Sportler, aber im Tennis ist es natürlich eben auch so, wenn du da halt einen nicht so guten Tag hast und vielleicht dir es eben mal nicht so gut geht, dann verlierst du halt ein Match, bist raus aus dem Turnier, dann musst du wieder mehr oder weniger fast eine Woche warten, bis zum nächsten Turnier geht und so weiter. Das ist ja dann auch sehr, sehr schleppend und kann ja auch schon mal ein bisschen desillusionierend sein. Also deshalb muss man das immer berücksichtigen. Deshalb davon ausgehend, ist er körperlich fit? Dann, glaube ich, hat er jetzt gemerkt, funktioniert das tatsächlich wieder ganz gut. Du hast das auch Wimbledon angesprochen. Also das sind jetzt so zwei Turniere, die ihm, glaube ich, schon mal wirklich auch wieder Rückenwind geben können, um dann in den nächsten Wochen vielleicht auch hoffentlich wieder durchzustarten. Und dann klappt es vielleicht auch noch mit den Top 100.
Top 102 ist er jetzt im Moment im Race. Also das spiegelt ja dann auch so ein bisschen die Position wieder. Das war's mit unserem Kurzüberblick hier über das, was bislang geschehen ist und so ein bisschen den tieferen Eindruck von den Spielern, die wir bei Chip and Charge vielleicht nicht ganz so ausführlich besprechen werden. Am Montag gibt es die neue Folge von Chip and Charge. Bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns weiter mit Bewertungen unterstützt und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter und Instagram. Und wenn ihr uns dann auch noch finanziell unterstützen wollt, dann freuen wir uns sehr darüber. Es gibt in den Shownotes den Link zu Steady bzw. PayPal. Wenn ihr uns da und finanziell unterstützen würdet, würden wir uns auch sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.